Wir sind wieder bei unserer Predigtserie zum Vater Unser. Wir sind schon relativ weit fortgeschritten. Heute geht es um das Thema, was wir beim letzten Mal als Zwergwahlabendthema in den Gruppen auch besprochen haben. Ja, es geht um diese besondere Stelle, wo es heißt, und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Mancher von euch, ich blicke in die Runde, alle, die hier sind, duze ich, ja. Mancher von euch kennt dieses Tolkien-Epos Der Herr der Ringe, gelesen oder als Film gesehen, das diesen gefahrvollen Weg zur Erlösung zeigt, der dort in der endgültigen Vernichtung eines Ringes liegt. Und das Böse erscheint dort sinnigerweise in der Gestalt der Macht, die der Ringträger, die dem Ringträger zufällt. Und da gibt es dann so ein bestimmtes Gedicht, das Ringgedicht. Da wird deutlich, dass diese Macht eine bestimmte Dynamik entfaltet. Da heißt es, ein Ring, sie zu knechten, sie alle zu finden, ins Dunkel zu treiben und ewig zu binden im Lande Mordor, wo die Schatten drohen. Wird schon eifrig genickt. Ja. Also Macht ist nicht etwas einfach Neutrales, was man hat oder sich aneignet, wie so ein Gegenstand, sondern es zieht seinen Träger in den Bann, es transformiert ihn, es verändert ihn auch. Also es entwickelt sich so ein schicksalhaftes Wechselverhältnis, bei dem es zu wenig wäre zu sagen, er besitzt jetzt Macht. Nein, es ist auch umgekehrt, die Macht besitzt auch ihn. Er ist von ihr besessen. Und sie benutzt ihn mit einem deutlichen Grundzug nach unten. Das ist wie bei so einer Sucht, wo ich nicht nur einen Stoff oder Medien konsumiere. Es wirkt auch in umgekehrter Richtung. Ich werde irgendwie verschluckt von dem Ganzen. Ja, wir haben es beim Herrn der Ringe mit so einer mythischen Erzählung im Grunde genommen zu tun. Sie fasst in Bilder, was wir alle spüren, wenn wir Menschen beobachten, die sich unter erheblicher Machtkonzentration mit der Zeit verändern. Ja, wir haben aber nicht so richtig eine Sprache dafür. Das hat mal der Professor an der Columbia University in New York, Andrew Delbanco, in einem Buch mit dem griffigen Titel The Death of Satan analysiert. Und er sagt, wenn man die Moderne analysiert, ist uns jegliche religiös-transzendente Sprache eigentlich abhandengekommen. Wir sind mehr so in so empirisch-rationalistischen Erklärungsmustern drin. Und wir versuchen alles immer aus dieser Verkettung vorherigen Handels und von dessen Umständen her zu erklären, also Kausalzusammenhänge aufzustellen. Ja, aber das Böse maskiert sich dahinter und verbirgt sich quasi hinter den Kulissen in einer anderen Dimension und bleibt deshalb auch unerkannt. Das ist wie bei dieser Geschichte von der Mäusefamilie, die in diesem Klavier wohnt und ab und zu Musik hört. Und Musik ist für sie das, was entsteht, wenn diese Filzhämmer an die Saiten schlagen. Und als dann eine der Mäuse mal das Klavier durch so ein Loch in der Rückwand verlässt, dann hinterher berichtet, da wäre ein Pianist, der das Klavier spielt. Das sagen alle, spinnst. Wir wissen alle, dass die Musik kommt von den Filzhämmern, haben wir ja selbst gesehen. Gibt es ein berühmtes Buch von Hannah Arendt über den Prozess des KZ-Kommandanten Eichmann in Jerusalem. Das trägt den fast hilflosen Untertitel »Ein Bericht von der Banalität des Bösen«. Hannah Arendt wollte verständlicherweise wissen, was dieser Leiter der zentralen Stelle im Reichssicherheitshauptamt für ein Mensch war, der für die Verfolgung, für die Deportation und Vernichtung von Millionen Juden verantwortlich oder mitverantwortlich war. Das musste doch wohl ein echtes Monster sein. Welche Erkennungszeichen liefert uns das Böse? Schwefel und Quastenschwanz? Fehlanzeige. Wir nehmen einen leicht unterdurchschnittlich gebildeten Beamten wahr, der seine Karriere durch akribischen Gehorsam gegenüber seinen Dienstvorgesetzten befördern wollte. Er taugte nicht einmal zum Kinderschreck. Zitat Arendt, außer einer ganz ungewöhnlichen Beflissenheit, alles zu tun, was seinem Fortkommen dienlich sein konnte, hatte er überhaupt keine Motive. Es war gewissermaßen schiere Gedankenlosigkeit, etwas, was mit Dummheit keineswegs identisch ist, die ihn dafür prädisponierte, zu einem der größten Verbrecher jener Zeit zu werden. Zitat Ende. Ja, diese Mischung aus großer Macht und geringer Verantwortung findet man in jeder aller Welts Beamtenstube, wo irgendein Typ gelangweilt Auskunft gibt, dass er ja bloß die geltenden Vorschriften und Ausführungsbestimmungen umsetzt, so hanebüchen und grotesk sich deren Konsequenz für den Bürger auch darstellen mag. Der ist mit sich völlig im Reinen. Er hat ein reines Gewissen, man könnte mit Nietzsche sagen, kein Wunder, er hat es ja auch nie benutzt. Ja, und nun betet Jesus und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Das ist schon ein bisschen beunruhigend, nicht wahr, wo wir das Böse ja inzwischen so in Rente geschickt haben. Die Sache wird noch beunruhigender, wenn du Griechisch kannst. Dann siehst du nämlich im Urtext, dass von dem Bösen Maskulinum ist, nicht etwa Neutrum, nicht wie man im Deutschen zuerst mal vermuten würde. Fast jeder denkt, es ginge um das Böse. Nee. Im Deutschen ist das mehrdeutig, grammatisch. Im Griechischen nicht. Es ist Maskulinum. Es ist der Böse, um den es geht. Eine Person, eine Instanz mit gerichtetem Willen. Tja, Herr Pastor, wollen Sie uns etwa weismachen, dass wir an den Teufel glauben sollen? Nee, sollten wir nicht. Ich glaube an Jesus Christus, aber er geht davon aus, dass der Teufel existiert, dass er ein Mörder und Lügner ist, aber mit Tarnung daherkommt. Er verstellt sich als Engel des Lichts, als Bringer vorgeblich lichtvoller Momente, als Vermittler von Erleuchtung. Sein erster Klient derartig lichtvoller Momente war bekanntlich Eva im Paradies. Adam folgte auf dem Fuße. Sein ultimatives Ziel ist es, hinters Licht, nämlich ins Dunkel zu führen, von Gott zu trennen. Von einem Leben in der Gemeinschaft mit unserem Schöpfer abzubringen, in der Terminologie des Herrn der Ringe, sie alle zu finden, ins Dunkel zu treiben und ewig zu binden, im Lande Mordor, wo die Schatten drohen. Wo in der Bibel mit Teufel übersetzt wird, zumindest bei Luther, steht im Griechischen Diabolos. Das ist wörtlich der Durcheinanderwerfer. Dahinter steckt die Beobachtung, dass Dinge in der Schöpfung dann grundlegend schieflaufen, wenn Gottes gute Ordnung sozusagen durcheinandergewirbelt wird. Oder wenn Gottes Wort durch diabolische Künste verunklart wird. Und das schauen wir uns heute anhand einer Geschichte an, die der Geschichte von Gollum mit dem Ringen und so weiter an einer Stelle besonders ähnlich ist. Und sie zeigt, wie subtil und schwer greifbar der Teufel zu Werke geht und wie schwer es vor allem unter dem Gesichtspunkt des Moralischen ist, ihn zu fassen zu bekommen. Und wenn wir beten und führe uns nicht in Versuchung, dann sollten wir besonders an diese Geschichte aus dem 4. Kapitel des Lukas-Evangeliums denken. Ich glaube, davon kann man manches lernen. Da ist es Jesus aber voll Heiligen Geistes, kam zurück vom Jordan und er wurde vom Geist in der Wüste umhergeführt, 40 Tage lang und von dem Teufel versucht. Und er aß nichts in diesen Tagen und als sie ein Ende hatten, hungerte ihn. Der Teufel aber sprach zu ihm, bist du Gottes Sohn, so sprich zu diesem Stein, dass er Brot werde. Und Jesus antwortete ihm, es steht geschrieben, der Mensch lebt nicht vom Brot allein. Der Teufel führte ihn hoch hinauf und zeigte ihm alle Reiche der ganzen Welt in einem Augenblick und sprach zu ihm, all diese Macht, die will ich dir geben und ihre Herrlichkeit, denn sie ist mir übergeben und ich gebe sie, wem ich will. Wenn du mich nun anbetest, so soll sie ganz dein sein. Jesus antwortete und sprach zu ihm, es steht geschrieben, du sollst den Herrn, deinen Gott, anbeten und ihm allein dienen. Und er führte ihn nach Jerusalem, stellte ihn auf die Zinne des Tempels und sprach zu ihm, bist du Gottes Sohn, so wirf dich von hier hinunter. Denn es steht geschrieben, er wird befehlen seinen Engeln für dich, dass sie dich bewahren. Und sie werden dich auf den Händen tragen, damit du deinen Fuß nicht an einen Stein stößt. Jesus antwortete und sprach zu ihm, es ist gesagt, du sollst den Herrn, deinen Gott, nicht versuchen. Und als der Teufel alle Versuchungen vollendet hatte, wich er von ihm bis zur bestimmten Zeit. Unmittelbar nach seiner Taufe am Jordan und dieser erhebenden Bestätigung als Sohn Gottes geht es für Jesus unmittelbar in die Wüste. Seine überragende Berufung gerät sozusagen auf den Prüfstand. Und in der Begegnung mit unseren eigenen Gefährdungen, da klärt sich, ob wir wirklich auf dem Weg sind, den Gott für uns vorgesehen hat. Denn ob unsere Motive okay sind, ob wir wirklich Gottes Willen an erste Stelle setzen oder vielleicht eine ganz eigene, verborgene Agenda fahren, das ist zu einem guten Stück wahrscheinlich sogar uns selbst verborgen. 40 Tage verbringt Jesus in der Wüste. Die Zahl 40, ich habe es glaube ich schon mal an anderer Stelle gesagt, steht in der Bibel für eine Zeit der Erprobung, der Bewährung, der Läuterung. Also beispielsweise das Volk Israel verbrachte 40 Jahre in der Wüste und träumte bald intensiver von den Fleischtöpfen Ägyptens als von der durch Gott neu gewonnenen Freiheit und dem gelobten Land. Elia, der musste auf dem Weg zu seiner Gottesbegegnung 40 Tage und 40 Nächte durch die Wüste, um zu den Wurzeln seiner Gottesbeziehung zurückzufinden. Den Zeitpunkt eines solchen Wüstenaufenthalts, den bestimmt man nicht selbst. In solche Dürrezeiten findet man sich vielmehr unversehens hineingeworfen. Und dann kommt auch Widerstand, dann kommt der Widersacher. Erste Prüfung, die Jesus hat, betrifft ein Feld, auf dem bereits Esau, der Bruder Jakobs, seine besondere Sohnesprüfung, das sogenannte Erstgeburtsrecht für das sprichwörtliche Linsengericht verscherbelt hatte. Das ist so eine ganz typische Versuchung, den mit Gott eingeschlagenen Weg für das vordergründig Nützliche zu verlassen. Nicht? Durch das Produzieren von Brot, muss man sich mal vorstellen, da hätte Jesus mit Sicherheit ganz schön viel Applaus bekommen und seine Umfragewerte vermutlich ziemlich erhöht. Und ich höre die Stimme des Durcheinanderwerfers, der sagt, tu etwas, das deine gesellschaftliche Relevanz erhöht. Wenn du den Hunger in der Welt beseitigst, dann liegen dir alle zu Füßen. Aber Jesus wusste, das ist jetzt nicht mein Auftrag. Die Rettung der Welt liegt nicht in einer Renaissance des Bäckerhandwerks. Es geht um einen viel tiefer liegenden Hunger, den es zu adressieren gilt. Die Strategie vordergründiger Relevanz, das ist Verführung, weil sie die Kirche davon abhält, ihrem eigentlichen Auftrag gerecht zu werden. Moralisten ist das völlig unbegreiflich. Man kann sich für Armutsbekämpfung und soziale Gerechtigkeit einsetzen und all das mit freundlicher Empfehlung durch den Engel des Lichts, also den Teufel. Und dabei gerade seinen Rettungsauftrag verraten. Unbegreiflich eigentlich. Und die einzige Möglichkeit, diese Maskerade des Bösen zu durchschauen, das sieht man in der Geschichte, klar ist Gottes Wort. Nicht der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern von jedem Wort, das aus dem Munde Gottes geht. Will sagen, beachte die Priorität der Ordnung. Wir leben zuerst aus der Beziehung zu Gott. Und erst dann kommt das Brot. Denn wenn wir es umgekehrt machen, wird uns auch sehr bald das Brot ausgehen. Also die Reihenfolge ist wichtig. Das ist wie im Flugzeug, wo einem die Flugbegleiter einschärfen, dass man sich im Ernstfall zuerst selber die Sauerstoffmaske aufsetzt, bevor man anderen hilft. Dann kommt der Teufel und sagt, ja, was bist du denn für einer? So ein Egoist? Hilf doch erstmal dem kleinen Kind neben dir, statt die eigenen Schäfchen ins Trocknen zu bringen. Was er aber verschweigt, wenn du selbst keine Maske aufsetzt, gehen dir vielleicht die Lichter aus, bevor du überhaupt jemandem helfen kannst. Dann reicht's vielleicht gerade noch für das Kind rechts, aber die alte Frau links von dir, die springt dann über die Klinge. Und in gleicher Weise wird einer Kirche die Kraft für ihr soziales Engagement und die Wahrnehmung von Weltverantwortung ausgehen, das sind ja wichtige Themen, wenn sie nicht zuerst ihren Auftrag wahrnimmt, Menschen in diese lebenswichtige Beziehung zu Gott einzuweisen. Dann beraubt sie sich nämlich ihres eigenen Fundaments und sie wird unbrauchbar für die Welt. Den zweiten Angriff der Versuchung fährt der Teufel über das Angebot zur Macht. Jetzt sind wir bei Gollum und dem Ring. Der Teufel will Jesus aus seinem Loyalitätsverhältnis zum Vater im Himmel, quasi seinem Auftrag als Sohn Gottes, so herauslösen und unter seine Herrschaft bringen. Und er legt ihm quasi den Ringwechsel nahe. Du betest mich an, und ich gebe dir unumschränkte Macht in dieser Welt. Und unsere Anbetung, das sag mal präzisiert, gilt allen Dingen, denen wir in unserem Leben Top-Priorisierung einräumen und auf das wir unser Denken, unser Sehnen, unsere Lebenskraft und Zeit richten, ob wir nun dafür die Hände falten oder auch nicht. Als Herr dieser Welt, so bezeichnet ihn die Bibel, steht dem Teufel Macht unbegrenzt zur Verfügung. Und wie er die nutzt, das ist klar. Sauron, der Herrscher über das Reich des Bösen im Herrn der Ringe, lässt grüßen. Nicht ein Ring, sie zu knechten, sie alle zu finden, ins Dunkel zu treiben und ewig zu binden. Im Lande Mordor, wo die Schatten drohen. Aber er ist ja nun ein Engel des Lichts, er kommuniziert völlig anders. Der ist ein echtes Marketingtalent, muss man sagen. Bei ihm hört sich das dann so an. Es gehört doch zu unseren gottgegebenen Neigungen, in unserem Tun Wirksamkeit erfahren zu wollen. Alle nicken, nicht? Echte Hebelwirkung, die hast du nur, wenn du Macht hast. Also Jesus, denk doch mal nach, ob du der Botschaft der Liebe ein bisschen mehr Punch verleihen kannst, wenn du dich mit einer dieser emanzipatorischen Bewegungen wie den Zeloten, das waren so die Taliban der Antike, verbindest. Und ich schicke dir den Judas als Jünger und der wird dich schon überzeugen, dass du mit so einem gezielten Gewalteinsatz und entsprechendem Spiel auf der politischen Klaviatur als politischer Messias viel schneller vorankommst. So, und dann schaut Jesus so seinen Ring an. Da steht aber was ganz anderes als bei Gollum. Da steht, einen Sohn sie zu retten, sie alle zu finden, zum Vater zu leiden, dem Tod zu entwinden, hallo Matthias, im Lande der Schatten, wo Dunkelheit droht. Matthias, wir sind bei deinem Lieblingsthema, dem Herrn der Ringe, also du müsstest gleich mittendrin sein. Und Jesus erkennt die Zielperspektive seiner Rettungsmission und zugleich das Korrumpierungspotenzial der Macht, was sich unweigerlich einstellt, wenn man Zielen dient, Werte anbetet, die diese Schöpfung verwirren und verdrehen, die statt Freiheit zu schenken und Liebe zu üben, knechten und vergewaltigen, die statt Licht und Hoffnung zu spenden, ins Dunkel treiben. Und Jesus wird klar, ein Weg zu den Höhen der Macht, der nicht den Weg über den Hügel von Golgatha wählt, der kommt nicht im Himmel an. Die Macht der Liebe entfaltet sich in der Passion, in der rettenden Hingabe für den geliebten Menschen. Am Ende wird die Liebe triumphieren, denn sie gewinnt Herzen. Und das kann Macht nicht. Und für die letzte Versuchung erscheint der Teufel dann sogar im Gewand des Theologen, als der er sich bekanntlich im Paradies als Ausleger des Wortes Gottes schon einen Namen gemacht hat. Unter dem Vorwand des Vertrauensbeweises will er Gott quasi ins Experiment zwingen, will ihn unter Laborbedingungen zum Gegenstand einer objektiv-wissenschaftlichen Untersuchung machen. Also stürze dich vom Tempel herab und Gott wird dich dann retten. Gott als Objekt, der Bibelausleger dagegen als Subjekt, der die Heilige Schrift in sein Antwortschema und zum Parteigänger seiner menschlich allzu menschlichen Interessen zwingt. Das ist teuflische Theologie. Dahinter steckt der Kern des teuflischen Plans, das Kreuz ausschalten. Er will einen Messias, der seine Berufung unter Vermeidung der Passion versteht. Nicht an einem Stein stoßen. Nichts soll dir passieren. Ich wünsche dir Liebe ohne Leiden. Ich wünsche mir die Umgestaltung deiner Berufung der Gestalt, dass du ein weltlicher Messias wirst, einer, der Brot und Wohlstand und Frieden bringt und der die Macht hat, diese bestehende Welt in ein Paradies ohne Leiden zu verwandeln. Vergiss die neue Schöpfung. Hätte sich Jesus an diese Vision des Teufels verkauft, hätte er seine Berufung verkauft und aufgehört, auf dem Weg seines Vaters im Himmel zu gehen. Der Wille des Teufels wäre eine Lösung für Jesus, aber eine ohne Erlösung für uns gewesen. Es wäre Selbstverwirklichung ohne rettende Wirkung für die Welt. Der Ringtausch mit ihm hätte bedeutet, dass er uns, die wir alle von Natur Gottes Schuldner sind, nicht hätte freikaufen können. Also der Weg aus der Schuldenkrise schlechthin, der wäre uns dann auf ewig verbaut. Ja, aber Jesus widerstand diesen Versuchungen und blieb seiner Sendung treu. Und das geschah insbesondere deshalb, weil die Vaterunser-Bitten die Leitplanken seines Glaubens bilden und er so das Böse und den Bösen abwehren konnte. Nicht? Es geht los, unser Vater im Himmel, der ist Gegenstand der Anbetung. Er und sein Wille, die sind heilig, die haben Top-Priorität. Die Verbindung zu ihm ist gleichsam unsere Sauerstoffmaske zum Leben. Ja, und entsprechend wusste er sich als loyaler Bürger von Gottes himmlischem Reich, nicht dein Reich komme, von dem allein er die Versorgung mit dem täglichen Brot und allem, was wir brauchen, vertrauensvoll erwartet. Auf Kompromisse ließ er sich nicht ein. Gottes Reich ist ein Reich der Liebe, hatten wir gesagt, und wahrhafter Beziehungen. Und auf deren Qualität kommt es an, nicht auf Macht. Beziehungen wollen gepflegt und Schuld ausgeräumt werden, weil Schuld Beziehungen zerstört. Vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und mit der letzten Vaterunser-Bitte bitten wir Gott um das, was der Aufrichtung seines Reiches dann ultimativ noch entgegensteht. Um die Erlösung vom Diabolos. Nachdem dieser am Baum der Erkenntnis in Gestalt der Schlange den Menschen aus dem Vertrauen auf Gottes Wort in diesen Zwiespalt zwischen Gut und Böse gelockt hat, hörte sich ja toll an, du weißt, was du sollst wissen, was Gut und Böse ist. Nicht? Damit hat er ihn in die Entzweiung mit Gott gelockt und die Schöpfung in ein beispielloses Chaos gestürzt. Und da starb Jesus am Kreuz als dem Baum des Lebens, um das Böse zu vernichten und die Einheit mit Gott wiederherzustellen. Und diese Erlösung wird endgültig sichtbar bei Jesu Wiederkehr. Und sie ist heute schon wirksam, wo seine Gemeinde im Glauben an den gekreuzigten Christus und sein Wort lebt. Das ist auch der Grund, dass Jesus sich in seiner Versuchung vom vermeintlichen Engel des Lichts nicht in die Dunkelheit locken lässt. Er hält an Gottes Wort fest, er bleibt damit resistent gegen die Versuchung des Bösen. Und nicht zufällig pariert er sämtliche Anwürfe des Teufels mit einem Wort aus der Bibel und bewahrt gerade darin seine Einheit mit dem Vater, der ja das Wort ist, und die damit verbundene besondere Sendung, die ihm, um es mit Tolkiens Bildern zu sagen, der Ring der Liebe verleiht. Einen Sohn, sie zu retten, sie alle zu finden, zum Vater zu leiten, dem Tod zu entwinden, im Lande der Schatten, wo Dunkelheit droht. Amen.